Hallo und herzlich willkommen zu Roxys Podcast, dem Podcast über Bücher. In der heutigen Folge erhältst du wieder spannende Buchempfehlungen und vielleicht auch ein cooles Interview mit einem tollen Gast. Hast du es dir schon so richtig gemütlich gemacht? Dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Los geht's!
Und somit heiße auch ich dich herzlich willkommen zu meiner heutigen Folge Roxys Podcast. Das Besondere an der heutigen Folge ist tatsächlich, dass ich weiß, dass ganz viele Menschen darauf warten. Denn heute, wie du es vielleicht schon am Titel erkennen konntest, werde ich dir mein Interview mit der bezaubernden Charlotte Link präsentieren. Denn ich durfte Charlotte Link auf dem Stern Crime Day in Hamburg kennenlernen und eine ganze Stunde mit ihr quatschen. Und das haben wir tatsächlich ausführlichst getan. Aber wir fangen ganz von vorne an. Um was geht es denn hier heute in der Folge? Charlotte Link hat vor kurzem ein neues Buch rausgebracht und zwar mit dem Titel Einsame Nacht. Das ist mal wieder ein Kriminalroman und der vierte Teil der Kate Linville-Reihe, meine absolute Lieblingsreihe von Charlotte Link. Warum, erzähle ich dir später. Wichtig für dich zu wissen ist es, dass du die Bücher natürlich auch unabhängig voneinander lesen kannst. Deshalb werde ich dir jetzt auch gleich mal den Klappentext vorlesen, damit du weißt, worum es in dem Buch geht. Und dann quatschen wir ein bisschen über das Buch und ich werde dich auf jeden Fall nicht lange auf die Folter spannend. Du wirst ziemlich zeitnah das Interview mit Charlotte Link bekommen, denn wir haben sehr lange geredet und wir müssen ja hier in meinem Podcast immer so ein kleines bisschen auf die Uhr schauen, denn ja, so eine 2-Stunden-Podcast-Folge ist ziemlich hart durchzuziehen. Deshalb beginnen wir doch mal mit dem Klappentext und freuen uns auf diese besondere Folge heute. Los geht's! Nicht einmal der Schnee verdeckt alle Spuren. Kate Linville ermittelt in einem völlig undurchsichtigen Mordfall. Der neue hochspannende Page-Turner von Nummer 1 Bestseller-Autorin Charlotte Link. Mitten in den einsamen North York Moors fährt eine junge Frau allein in ihrem Wagen durch eine kalte Dezembernacht. Am nächsten Morgen findet man sie ermordet auf, in ihrem Auto, das fast zugeschneit auf einem Feldweg steht. Es gibt eine Zeugin, die beobachtet hat, dass ein Mann unterwegs bei ihr einstieg. Ihr Freund? Ein Fremder? Ihr Mörder? Kate Linville beginnt mit ihren Ermittlungen und ist schnell auf einer Spur, die in die Vergangenheit führt, zu einem Cold Case, in dem Caleb Hale damals ermittelt hat und der nie gelöst werden konnte. Das war der Klappentext. Du bekommst die gebundene Ausgabe für 25 Euro und das Buch ist am 14. September im Plenvalet Verlag erschienen. Insgesamt hat das Buch 593 Seiten und das kann ich dir jetzt hier schon mal spoilern. An sich wird in meinen Folgen ja nicht gespoilert, aber das kann ich dir verraten. Charlotte Links Bücher sind im Durchschnitt alle so dick. Also die haben alle so um die 500-600 Seiten, manchmal auch ein bisschen mehr. Also da hat man richtig was in der Hand und ganz langen Lesespaß. Ich habe jetzt ganz spontan entschlossen, heute doch noch einen Lesepart mit einzufügen. Da das Interview mit Charlotte wirklich sehr lange geht, wollte ich den Lesepart eigentlich weglassen, aber der Prolog ist einfach so gut und man ist mitten im Geschehen. Und ich denke, falls du noch kein Buch von Charlotte Link gelesen haben solltest, bekommst du hier auch nochmal einen Einblick in ihren Schreibstil und kannst für dich entscheiden, ob das Buch etwas für dich ist. Deshalb mach es dir jetzt nochmal so richtig gemütlich und ich beginne mit dem Vorlesen. Viel Spaß! Prolog. Montag, 26. Juli 2010. Er lag auf dem Sofa, starrte hinaus in den Garten und fragte sich, wann der Tag endlich vorbei wäre. Sommertage waren schlimmer als andere, weil er sich noch viel ausgeschlossener fühlte als sonst. Wolkenloser blauer Himmel, der Duft von Blumen und frisch gemähtem Gras, die warme Luft. Das Leben. Hier drinnen war es trotz der Hitze draußen recht kühl und einsam. Alvin Melroy blickte sich um. Der Raum war klein und düster. Zu viele Möbel, zu schäbig, zu vollgestellt. Kein Ort, an dem man sich wohlfühlen konnte. Sein Zimmer oben im ersten Stock gefiel ihm besser. Aber um dorthin zu kommen, hätte er aufstehen und sich die Treppe hinaufquälen müssen. Ihn schauderte allein bei der Vorstellung. Seine schmerzenden Gelenke, sein keuchender Atem. Zudem war die Treppe schmal, machte eine scharfe Biegung. Er hasste es, sie hinaufzugehen. Er hasste es, sie hinunterzugehen. Er hasste es, hier im Wohnzimmer zu liegen. Er hasste sein Leben. Um ihn herum standen leer gegessene Aluminiumbehälter und Styroporschachteln. Daneben große Pappbecher, die meisten ebenfalls leer. Er hatte heute Indisch bestellt. Mehrere Portionen Reis und Lammcurry, Chicken Vindaloo mit Gemüse, gefüllten Pasteten, frittierte Teigtaschen, Fladenbrot und Cola. Literweise Cola. Ein Dessert aus Honig, Kokos und Mandeln, zuckersüß. Ehrlich gesagt, mehrere Desserts. Von dem, was er geordert hatte, hätte eine Großfamilie problemlos satt werden können. Er musste die Packungen wegräumen, ehe seine Eltern nach Hause kamen. Seine Mutter wusste Bescheid, sein Vater hatte keine Ahnung. Seine Mutter würde all die Behältnisse später irgendwo entsorgen, denn im Mülleimer direkt am Haus hätte sein Vater sie bemerken können. Alvin stopfte immer alles in einen Müllsack und stellte ihn in die Speisekammer, ganz nach hinten, verdeckt von einem Regal. Seine Mutter brachte ihn später von dort weg. Stöhnend richtete er sich auf. Wie immer, wenn er hemmungslos gegessen hatte, wurde er von heftigen Schuldgefühlen geplagt. Wieder versagt. Wieder keine Selbstbeherrschung gezeigt. Wieder die Kontrolle verloren. Morgen. Morgen würde er damit aufhören. Er würde nichts bestellen, garantiert nicht. Morgen schaffte er es. Insgeheim wusste er aber, dass er es nicht schaffen würde. Alvin Melroy war 16 Jahre alt, 1,75 Meter groß und 168 Kilo schwer. Er schlurfte in die Küche, nahm einen Müllsack aus dem Schrank, schlurfte ins Wohnzimmer zurück, sammelte die Überreste seiner Mahlzeit ein und brachte dann alles in die Speisekammer. Jeder andere Junge hätte für diese Tätigkeit höchstens 5 Minuten gebraucht. Bei Alvin waren es am Ende fast 20 Minuten. Sich zu bücken und die Schachteln aufzuheben, hin und her zu gehen, Wohnzimmer, Küche, Wohnzimmer, Küche. Allein davon taten ihm alle Knochen weh und er war schweißgebadet. Vor allem war ihm so schwer ums Herz und er hatte wieder das Gefühl, tief innerlich zu frieren, trotz der Hitze. Als würde seine Seele frösteln. Eine kaum ertragbare Traurigkeit, gemischt mit einer verzweifelten Wut. Er sah sich selbst mit glasklarem Blick, wie er hier im Haus herumschlich und schwitzte, anstatt wie andere Jugendliche seines Alters am Strand zu sein oder beim Fußballspielen oder beim Eisessen mit Freunden. Es war Sommer und er hatte Ferien. Er sah sich mitsamt seinem riesigen Bauch in seiner XXL-Trainingshose, sah seine geschwollenen Füße, sah sich selbst in seiner ganzen Einsamkeit, die er nur lindern konnte, indem er aß. Während er aß, fror er nicht. Während er aß, fühlte er sich nicht allein. Er blickte sich in der Küche um. Da standen noch abgedeckte Kuchenplatten und es gab belegte Brote, Bier und Limonade im Kühlschrank. Am Vortag hatten sie den Geburtstag seiner Mutter gefeiert. Es waren Gäste da gewesen. Alvin überlegte gerade, ob sein Vater es merken würde, wenn er ein paar Tortenstücke wegnahm. Da klingelte es an der Haustür. Alvin erschrak. Es klingelte fast nie, während er hier alleine war. Außer natürlich, wenn der Lieferdienst mit dem Essen erschien. Aber der war an diesem Tag ja schon da gewesen. Vom Küchenfenster aus konnte er nicht sehen, wer vor der Tür stand. Und kurz überlegte er einfach so zu tun, als sei niemand zu Hause. Vielleicht war es ein Staubsaugervertreter oder jemand von den Zeugen Jehovas. Er zögerte. Es klingelte erneut. Wenn er jetzt öffnete, vergaß er vielleicht die Torte. Besser für seinen Körper. Besser, falls sein Vater sich gemerkt hatte, wie viel noch übrig war. Auf schmerzenden Füßen humpelte Alvin zur Haustür. Er öffnete. Keine 15 Minuten später wünschte er voller Verzweiflung, er hätte es nicht getan. Das war der erste Teil des Prologs. Es gibt noch einen zweiten Abschnitt, aber den überlasse ich dir einfach mal. Es geht definitiv super spannend weiter und generell in dem Buch Einsame Nacht oder generell in Charlotte Links Büchern ist es immer ein gewisses Tempo, was durch die Bücher geht. Heißt, es passiert sehr, sehr viel und man wird stetig unterhalten. Also da kommt auf jeden Fall keine Langeweile auf. Ich weiß, dass du jetzt schon ganz gespannt vor deinem Handy, vor deinem Laptop oder ich weiß ja nicht, worüber du meine Podcast-Folgen hörst, sitzt und denkst, Roxy, ich mag dich, also ich hoffe, du denkst das, aber ich möchte das Interview mit der großartigen Charlotte Link hören. Bekommst du. Ich werde jetzt teilweise still sein. Du wirst mich im Interview natürlich auch nochmal hören und danach auch nochmal ganz kurz. Aber jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit meinem Interview mit Charlotte Link über ihr Buch Einsame Nacht. Viel Spaß! Ich freue mich wirklich sehr, dass wir beide uns hier im Rahmen des Stern Crime Days in Hamburg kennenlernen durften und dieses Interview gemeinsam aufnehmen. Vielleicht stellen Sie sich jetzt gerade mal selber vor, wer sind Sie, was machen Sie? Für all diejenigen, die Sie noch nicht kennen sollten.
Also ich heiße Charlotte Link und ich bin Schriftstellerin seit über 40 Jahren. Ich habe mit 16 Jahren begonnen, mein erstes Buch zu schreiben. Das war damals ein historischer Roman. Einfach nur so, um mal zu probieren, wie das ist, wenn man nicht liest, sondern schreibt. Ich war immer eine begeisterte Leserin. Und als dann tatsächlich ein Buch daraus wurde, 3 Jahre später, habe ich es, weil ich so viel Arbeit gemacht hatte, auch zu einem Verlag geschickt. Der ist entgegen allen Prophezeiungen, die man so als junger Autor hört, dann auch akzeptiert hat. Und seitdem gehe ich diesen Weg einer freiberuflichen Autorin, von dem ich nie geglaubt hätte, dass ich ihn wirklich gehen würde. Ich habe immer gedacht, ich muss was Richtiges machen und vielleicht kann ich noch ein bisschen nebenher schreiben.
Und wie sind Sie dazu gekommen, diese wunderbaren Kriminalromane zu schreiben? Sie haben ja jetzt gerade schon erwähnt, Sie haben jetzt auch schon einen historischen Roman veröffentlicht. Sie haben auch das sehr, sehr emotionale Buch über Ihre Schwester veröffentlicht. Was hat Sie dazu bewegt, auch das Krimi-Genre abzudecken? Also wo lag da die Inspiration drin? Wie kam das dazu?
Also es war so, dass ich schon als Jugendliche, also als ich begonnen habe zu schreiben, 2 Schwerpunkte hatte selber als Leserin. Das waren einmal historische Sachen. Ich war immer und bin sehr, sehr an Geschichte interessiert. Und das andere waren Kriminalromane. Das waren meine 2 Vorlieben. Und ich habe mit dem Historischen begonnen. Das hat vielleicht in der Zeit noch ein bisschen dominiert und hatte dann 4 oder 5 historische Romane geschrieben und veröffentlicht und habe gemerkt, dass diese andere Ebene in mir, diese Kriminalebene, immer mehr gedrängt hat, jetzt auch wahrgenommen zu werden. Und wobei es mir da gar nicht so in allererster Linie um das Verbrechen ging, sondern das Verbrechen eher als eine Art Brennglas, um die verschiedenen Charaktere zu beleuchten, die ja unter einem schockierenden Erlebnis, was ein Verbrechen immer darstellt, sozusagen ihre Schichten, ihre Masken verlieren und sich entblättern als das, was sie wirklich sind. Das hat diese Lust am Historischen, was sich ja mit der Vergangenheit beschäftigt und eher mit den Ereignissen, abgelöst. Es war ein etwas schwieriger Prozess, weil ich recht erfolgreich war mit den historischen Romanen. Und kein Verlag ist begeistert, wenn ein Autor oder eine Autorin plötzlich das Genre wechselt, weil man immer sagt, oh Gott, die Leute gehen nicht mit und wir verlieren alle Leser und das wird alles ganz furchtbar. Ich habe aber einfach gemerkt, und das, glaube ich, kann jeder Schriftsteller bestätigen, es hilft nichts, gegen sich zu schreiben. Genauso wenig, wie man verhindern kann, was man gerne macht, so wenig könnte man auch sagen, ich habe zwar gar keine Lust, Science-Fiction zu schreiben, aber die ist gerade so in, jetzt mache ich das. Ich glaube, das klappt nicht. Man muss sehr bei sich sein. Und deshalb bin ich dann diesen Schritt gegangen.
Wir sitzen ja heute hier zusammen, weil wir über Ihr neues Buch sprechen möchten. Und zwar über Einsame Nacht. Einsame Nacht ist ja Teil der Kate Linville-Reihe. Vielleicht erzählen Sie uns mal so ein bisschen, wer ist Kate Linville? Was erwartet uns in dem neuen Buch? Ja, was können die Zuhörer und Zuhörerinnen da erwarten?
Ja, Kate Linville hat ein bisschen lustige oder seltsame Entstehungsgeschichte. Ich habe vor inzwischen 12 Jahren ein Buch geschrieben, Der Beobachter, auch ein Krimi. Und da kam es zu einer Szene, in der ein Ermittler, der aber eigentlich gar nicht mehr im Dienst ist, ein paar Informationen, Insider-Informationen brauchte. Und nur um ihm diese zu geben, habe ich Kate, eine etwas unbeholfene, schüchterne, scheue, damals Detective Sergeant war sie schon, weiß ich aber nicht mehr, im Dienstgrad da. Die wurde dazu erfunden, ihm diese Informationen zuzuspielen. Und eigentlich war das eine ganz kleine Rolle. Da habe ich einfach ganz schnell irgendeinen Namen erfunden. Es war im Grunde egal, wie sie heißt. Und habe gedacht, nach 3 Seiten ist die auch wieder draußen. Und dann habe ich diese 3 Seiten über sie geschrieben. Mehr hatte sie in dem Buch auch nicht. Aber sie hat mich fasziniert in ihrem Wesen. Und da habe ich gesagt zu ihr, pass mal auf, irgendwann kriegst du nochmal eine Hauptrolle. Und dann habe ich ihr in Die Betrogene eine Hauptrolle gegeben. Da war sie also nach wie vor ermittelnde Polizistin in der Mordkommission. Sehr scheu, sehr sperrig als Mensch. Sie ist keine leichte Person. Sie ist eine Person, die schnell Menschen vor den Kopf stößt, die irgendwie nicht diese Geschmeidigkeit besitzt, die man braucht, um ein sozial gut funktionierender Mensch zu sein. Aber sie hat eine unglaublich gute Intuition, ein Bauchgefühl, das ihr immer sagt, auch wenn etwas ganz klar scheint, da ist noch was anderes dahinter. Da liegen die Dinge eben doch ein bisschen anders, als man denkt. Und damit löst sie die Fälle oft gegen ihren jeweiligen Vorgesetzten, der eben ihrer Intuition nicht glaubt. Leider schließt sie sich dem oft an. Also sie ist sehr, sehr von Unsicherheiten gequält. Und dann wurde sie ein solcher Erfolg und es kam so viel Nachfrage nach ihr. Jeder wollte wissen, wie es mit Kate weitergeht. Auch ich übrigens. Und dann habe ich noch einen Band mit ihr geschrieben und dann noch einen und jetzt den vierten. Und die Leser fragen nach dem fünften. Also diese Figur ist noch nicht auserzählt.
Eine vielgestellte Frage aus der Community war tatsächlich, ob man die Bücher unabhängig voneinander lesen kann oder ob sie extrem aufeinander aufbauen. Wie sieht das hier bei dieser Reihe aus?
Gar nicht. Also bevor es Kate gab, hatte ich sowieso immer nur die sogenannten Standalones. Die kann man, das ist es ganz klar. Aber auch die Kate Linville-Reihe hat völlig eigene Fälle. Auch das Personal wird auch immer noch mal erklärt. Also egal, an welcher Stelle man einsteigt. Natürlich gibt es dann manchmal einen Rückblick, da wird Bezug genommen auf einen Fall, der 2 Jahre zuvor passiert ist. Den braucht man aber nicht zu wissen, um die weitere Handlung zu verstehen. Ich kann es nur nicht ganz rauslassen, weil die Protagonisten natürlich auch davon geprägt sind, was vorher passiert ist. Aber es ist eigentlich egal, wo man einsteigt.
Dann erzählen Sie uns doch mal, um was es in dem aktuellsten Band geht, in Einsame Nacht. Was können wir da erwarten?
Das Buch spielt im tiefsten Winter in Nordengland, sehr kalt. Und es geht um einen Fall, ja, da kann man sich vielleicht ganz gut reinversetzen. Eine Frau fährt nachts durch eine einsame Landschaft und sie sieht vor sich ein anderes Auto, in dem offensichtlich auch eine Frau sitzt. Und plötzlich springt oder wie aus dem Nichts taucht ein Mann auf der Straße auf, der diese Frau nötigt anzuhalten, sie würde ihn sonst überfahren, und er steigt in das Auto ein. Die dahinterfahrende Frau hat das Gefühl, einer sehr bedrohlichen Situation beizuwohnen. Es hat für sie nicht den Anschein, dass die beiden irgendwie verabredet waren, auch ist es wirklich in der Mitte von nirgendwo, wo eigentlich niemand rumsteht. Sie folgt den beiden dann und sie sieht irgendwann das Auto in einer einsamen Parkbucht stehen und sie ist so hin und her gerissen in dem Gefühl, dass sie eigentlich was tun müsste, nachschauen, passiert irgendwas, vielleicht kann sie helfen. Und gleichzeitig der Angst, entweder, dass ihr was passiert, aber auch sich lächerlich zu machen, vielleicht ist alles ganz harmlos und sie kommt hysterisch daher. Sie fährt letztlich nach Hause mit einem ganz dummen Gefühl und auch mit dem Gefühl, sich irgendwie falsch verhalten zu haben. Und am nächsten Tag wird eine Frau ermordet in ihrem Auto, aufgefunden, das Auto ist inzwischen schon zugeschneit und wird also deutlich, es war diese Frau, die sie beobachtet hat. Sie geht dann noch nicht mal zur Polizei, weil es ihr so peinlich ist, zuzugeben, dass sie einfach nach Hause ins Bett gefahren ist und nichts gemacht hat. Das ist sozusagen der eine Fall. Und als Kate zu ermitteln beginnt, findet sie oder stellt sich heraus, dass Fingerabdrücke, die in diesem Auto gefunden werden und die nicht der Toten gehören, schon im System sind und führen zu einem Fall, der 10 Jahre zurückliegt. Es ist nicht klar, wem die gehören, aber es ist klar, dass dieser Mensch, wer auch immer es ist, an 2 Tatorten offensichtlich war. Und bei diesem ersten Fall, der zurückliegt, ein klassischer Cold Case, der irgendwie aufgegeben wurde im Grunde von der Polizei, geht es um einen Jungen, einen 16-jährigen Jungen, der ein ewiges Mobbingopfer in der Schule war und der eines Tages im Haus seiner Eltern so schwer gequält und gefoltert wurde, dass er seitdem im Wachkoma liegt. Es ist nicht klar, wer die Täter waren und es ist völlig unklar, wie die Verbindung zwischen diesen beiden Fällen ist. Aber da beißt sich Kate dann rein.
Jetzt muss man ja schon sagen, dass die Geschichten und Stories ihrer Bücher immer einen sehr, sehr besonderen Verlauf haben. Also sie enden ja meistens, und damit spoilere ich ja jetzt nichts, unerwartet und ja, man hat ja dann eigentlich nie ein Happy End bei ihnen. Also es sind ja immer Entscheidungen, die in dem Buch getroffen werden, wo man sich denkt, ah, warum? Warum? Und halt wirklich sehr emotional wird. Und sind Sie da schon sehr versucht, das bewusst anders zu machen als andere Autoren? Oder liegt das dann einfach in Ihrer Natur, sage ich jetzt einfach mal, dass Sie da sich so abheben von der Menge, muss ich tatsächlich so sagen. Also, wie ist das bei Ihnen?
Naja, ich habe vorhin ein ganz interessantes Gespräch auch gehabt im Zusammenhang mit Kriminalliteratur und mit echten Kriminalfällen. Den Begriff Happy End kann man da ja eigentlich sowieso nicht verwenden. Selbst im allerbesten Fall kann es ja nur darum gehen, der Täter oder die Täterin werden überführt und sie werden zu einer gerechten Strafe verurteilt und sitzen die dann im Gefängnis ab. Trotz allem bleibt ein Opfer, entweder tot oder wie in diesem Buch jetzt mit lebenslangem Wachkoma. Es bleiben Eltern, die ihr Kind dabei verloren haben oder andere Menschen, die Angehörige verloren haben. Es bleiben traumatisierte Menschen zurück. Ein Verbrechen verändert für alle Beteiligten das ganze Leben, ob es das Opfer, die Angehörigen, Zeugen, wer auch immer sind. Insofern, Happy End verbietet sich eigentlich als Ausdruck. Vielleicht betone ich das noch ein bisschen stärker als andere Autoren, weil das meine starke Überzeugung ist. Wir können nach einem Verbrechen, und es gibt ja wirklich genug davon auf der Welt, wir können nie wieder in die Normalität zurückkehren. Das fängt schon an bei Menschen, bei denen nur in Anführungszeichen in die Wohnung eingebrochen wird. Es kommt gar niemand zu Schaden, es wird ein bisschen was geklaut, die unter Umständen in dieser Wohnung gar nicht mehr wohnen können oder sich nie wieder in irgendeiner Wohnung sicher fühlen. Also Verbrechen verletzt uns alle. Und eine Kriminalgeschichte zu schildern oder zu schreiben, bei der am Schluss alle wieder irgendwie glücklich sind, kann meiner Ansicht nach nicht funktionieren.
Dem ist, glaube ich, so nichts mehr hinzuzufügen. Da haben Sie absolut recht. Und das sind auch genau diese Gedanken begleiten mich, wenn ich wieder mal irgendein True-Crime-Fall mitverfolge oder ein Thriller-Buch lese oder einen Kriminalroman. Das sind genau die Gedanken, die mich dabei auch begleiten, dass halt auch das familiäre Umfeld oder eher gesagt das engere Umfeld, es verändern sich so viele Leben. Also das haben Sie gerade wirklich sehr, sehr gut zusammengefasst. Jetzt sind Sie ja mit Einsame Nacht direkt von 0 auf die 1 der Bestsellerliste gestartet. Und herzlichen Glückwunsch dafür auf jeden Fall an dieser Stelle. Eine ganz persönliche Frage von mir jetzt. Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an, wenn man wirklich monatelang an einem Buch gearbeitet hat, an einem Buch gesessen hat und ja, man dann so ein Resultat am Ende hat? Sind Sie da noch aufgeregt? Ich meine, es ist jetzt auch nicht das erste Mal für Sie, aber ja, was macht eine Charlotte Link, wenn sie sowas sieht?
Ja, das war natürlich toll. Mich hat meine Verlegerin angerufen, schon etwas frühzeitig. Die Verleger kriegen das ja noch mal früher mit und hat mir das gesagt und ich war absolut happy. Mein Mann sitzt da hier gerade, wir haben abends einen Champagner entkorkt, weil das einfach angemessen war da dem Ereignis. Also auch nach 40 Jahren und nach einigen Platz 1 Platzierungen, ich bin total glücklich, auch erleichtert, dass es funktioniert, dass das Buch funktioniert, dass es ankommt. Denn man muss sich wirklich vorstellen, wenn man als Autor 12 bis 14 Monate allein mit so einer Geschichte ist, man weiß einfach nicht mehr, man hat nicht mehr den Abstand zu sagen, ist das gut, ist das schlecht, überzeugt das irgendjemanden, findet das noch irgendjemand spannend. Man selbst hat es so oft durchgearbeitet, dass man es im Schlaf schon herbeten könnte. Ich kann zum Zeitpunkt des Erscheinens eines Buches selbst gar keine Prognosen mehr darüber abgeben. Und deswegen ist es einfach schön, wenn es so läuft.
Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Überleitung für meine nächste Frage. Und zwar interessiert es mich brennend, ob Ihre eigenen Geschichten Sie auch in Ihrem privaten Leben irgendwie ja belasten, mitnehmen oder Ihre Gedanken halt einnehmen. Also inwiefern nehmen Sie diese Themen aus Ihren Büchern mit ins Bett, in Anführungszeichen? Also haben Sie manchmal schlaflose Nächte, weil Ihre Gedanken sich einfach immer wieder um das eine Thema dreht, oder haben Sie da so eine gewisse Distanz aufgebaut? Was ich mir natürlich sehr gut vorstellen kann nach Jahren, aber ich meine, man schreibt ja auch mit Leib und Seele. Also da würde es mich wirklich interessieren, wie es bei Ihnen aussieht.
Also ich bin schon stark involviert, wobei die reinen, der Kriminalaspekt mich jetzt nicht zu schlaflosen Nächten bringt. Das tut dann eher wirklich Sachen, die ich in den Nachrichten höre und die ganz real sind. Aber was ich kenne, ist, dass ich einfach mit Figuren so stark lebe in der Zeit und oft auch am Tag, wenn ich schreibe, in einer Szene stecke, die sich bis zum Abend für mich nicht geklärt hat. Also ich weiß, wo ich hin will, ich weiß, wo ich jetzt stehe, aber der Weg dazwischen ist völlig unklar. Mir ist unklar, wie diese Figur handeln wird. Ich komme noch nicht dahinter und das nehme ich oft mit ins Bett. Also dass ich dann spät abends noch wach liege und das so durchgehe und denke, Was würdet ihr jetzt tun? Welchen Blickwinkel muss ich jetzt einnehmen? Ganz oft hilft Perspektivwechsel, aber auch dazu muss man sich erstmal verschiedene Perspektiven klar machen. Und das kann ich ganz schlecht abschalten. Also im Grunde, das ist auch so ein bisschen das, der Effekt, wenn man zu Hause arbeitet. Man geht dauernd am eigenen Schreibtisch vorbei. Also ich habe nicht so eine Tür, die ich zumache und dann gehe ich nach Hause, sondern ich bin zu Hause. Und ich denke deshalb auch oft, werde ich das nicht so richtig los und arbeite dann noch mich nachts dran ab.
Würden Sie sich diesen Raum gerne schaffen, also dass Sie diese Distanz haben?
Sie meinen jetzt im übertragenen Sinne?
Diese räumliche Distanz, also dass Sie vielleicht irgendwann sagen werden, ja, ich miete mir doch irgendwo ein Büro, dass ich das so ein bisschen abgrenzen kann und besser trennen kann.
Ja, ich glaube, dass ich mich auch an einen anderen Raum gewöhnen könnte. Was ich tatsächlich brauche, ist da dann eine Kontinuität. Ich kann nicht, was manche Schriftsteller können, hier schreiben, dort schreiben. Ich muss mich schon an einen Raum gewöhnen und das muss mein Schreibtisch sein und meine Routine. In meinem Fall ist es so, also ich habe halt angefangen zu schreiben, da war ich so wahnsinnig jung und noch nicht so erfolgreich, da hätte ich es mir einfach nicht leisten können. Da war ich froh, wenn ich die Miete meiner Wohnung bezahlen konnte. Da war kein Gedanke dran, mir noch irgendwo was zu mieten. Und da bin ich eben auch in diesen Rhythmus des Zuhause-Schreibens reingekommen. Und als es dann so weit war, dass ich mir was anderes hätte mieten können, hatte ich mich halt sehr dran gewöhnt. Und es kommt auch hinzu, ich habe ja immer Tiere, ich habe immer Hunde und die müsste ich dann immer mitnehmen und das wäre eigentlich alles viel schwieriger.
Stand jetzt, wissen Sie denn schon, wie lang die Kate Linville-Reihe gehen wird?
Also ich glaube definitiv noch einen Band. Oder was heißt, ich glaube, ich habe noch einen Band bereits konzipiert. Das klingt jetzt ganz schnell, aber dieses Buch, das jetzt erschienen ist, habe ich ja im Januar abgeliefert. Und seitdem zwar auch noch überarbeitet und alles, aber auch schon eben ein bisschen nachgedacht über was Neues. Also auf jeden Fall noch ein Band. Und dann kann ich es eigentlich gar nicht richtig sagen. Ich glaube, dass ich wissen werde, wenn sie zu Ende erzählt ist. Also irgendwann kommt ganz sicher der Moment, wo ich sage, jetzt fällt mir zu Kate vielleicht gar nicht mehr so viel ein oder jetzt weiß ich alles über sie. Jetzt kann ich sie allein ihren Weg weitergehen lassen. Der ist jetzt irgendwie klar. Aber an dem Punkt bin ich jetzt noch nicht.
Und wie lange schreiben Sie an Ihren Büchern? Ich meine, das aktuelle Buch hat ja so knapp 600 Seiten. Wie lange sitzen Sie da dran?
Über ein Jahr schreibe ich dran. Also meistens sind es so 14 Monate ungefähr.
Wow, da muss man ja schon sagen, das ist schon sehr beachtlich.
Aber ich mache es ja hauptberuflich, ja. Das heißt wirklich jeden Tag, viele Stunden. Gerade in der Schlussphase auch an den Wochenenden. Oft auch, wenn wir dann in Urlaub fahren im Sommer, nehme ich es halt mit und arbeite da auch. Nicht, weil ich so super fleißig bin, sondern weil man von irgendeinem Punkt an so schlecht unterbrechen kann. Also da weiß ich, der Wiedereinstieg ist dann so schwierig, dass ich lieber gleich durchgängig arbeite.
Sie haben ja auch schon Erfahrungen mit Film und Fernsehen machen dürfen. Wie können wir uns das vorstellen? Inwieweit sind Sie da mit involviert? Wie viel Mitspracherecht haben Sie da? Wie sieht das aus?
Also früher lief das gar nicht gut. Da wurden die Filmrechte eben verkauft und im Prinzip ist es so, dass wenn ich die verkauft habe, habe ich da eigentlich gar kein Mitspracherecht mehr. Da hat sozusagen der Sender oder der Produzent, die Produktionsfirma hat viel Geld dafür bezahlt, dass sie jetzt damit machen können, was sie wollen. Das war auch oft sehr, sehr schwierig für mich. Und ich finde auch, dass über lange Jahre meine Bücher vollkommen verfälscht wurden. Da sind viele Tränen geflossen, es sind viele Gespräche stattgefunden, aber tatsächlich hatte ich keine Handhabe. Und seit einiger Zeit arbeite ich mit einem Filmproduzenten zusammen, mit dem das sehr gut klappt und der mich voll einbezieht. Also wir arbeiten sogar zusammen an den Drehbüchern. Und es passiert nichts, was wir nicht absprechen. Trotzdem merke ich dann, auch wenn ich denke, das Drehbuch ist jetzt super, was das dann nochmal verändert, was der Regisseur damit macht, was die Schauspieler damit machen, was im Schneideraum damit passiert. Es ist ganz erstaunlich, welchen Unterschied es nochmal macht, wie ein Film geschnitten wird in der Gewichtung, in der Dramaturgie. Und bei all diesen Stationen kann ich gar nicht immer dabei sein. Das wäre ein Fulltime-Job. Das heißt, von irgendeinem Moment an muss ich es aus den Händen geben. Aber ich bin, solange ich kann, mit dran. Und deswegen ist es für mich jetzt auch viel, viel besser geworden, es zu ertragen, was daraus wird. Denn ich finde, grundsätzlich finde ich, dass man Literatur schlecht in einen Film übersetzen kann. Es sind zwei so verschiedene Herangehensweisen an einen Stoff, so eine unterschiedliche Erzählart. Ich finde, Filme werden nie einem Buch gerecht. Also nicht nur jetzt bei meinen, sondern generell ist man meistens ja enttäuscht.
Könnten Sie sich eigentlich vorstellen, mal in einem ganz anderen Genre zu schreiben? Ich meine, wir wissen ja jetzt mittlerweile, dass Sie sich schon in anderen Genres ausprobiert haben und da auch schon Veröffentlichungen hatten. Aber mal so ganz was anderes, wäre das was für Sie? Oder schwebt Ihnen da auch schon was vor?
Mir schwebt vor, aber das wäre, glaube ich, so eine einmalige Sache. Ich möchte wahnsinnig gerne mal ein Hundebuch schreiben. Also ich habe ja viele Hunde und auch schon viele Hunde gehabt. Ich mache ja ganz aktiven Tierschutz. Also das sind immer Hunde mit ganz dramatischen Vorgeschichten, mit schlimmen Geschichten, die bei mir landen. Und ich habe den Traum und den Plan, auch wenn es mal zeitlich reinpasst, ein Buch über alle meine Hunde. Also wo jeder Hund ein Kapitel bekommt und seine Geschichte erzählen darf, die oft sehr traurig sind, sehr ans Herz gehen, aber tatsächlich immer ein Happy End haben, weil am Schluss werden diese Hunde ja gerettet und sitzen dann bei mir auf dem Sofa.
Und somit sind wir auch schon am Ende unseres Interviews angelangt. Vielen lieben Dank, Frau Link, für dieses unglaublich tolle und inspirierende Gespräch. Es hat mir wirklich große Freude bereitet und ich danke Ihnen für Ihre Zeit.
Ganz tolle Fragen waren das. Ein richtig schönes Gespräch. Danke.
Das war mein Interview mit der wunderbaren Charlotte Link. Ich hatte wirklich einen super tollen Tag bei Stern Crime in Hamburg. Und mein Highlight war tatsächlich das Gespräch mit Charlotte Link. Falls es dir aufgefallen ist, es gab ab und zu mal ein paar Hintergrundgeräusche. Das möchte ich natürlich nicht unkommentiert lassen. Ich habe mein Bestes gegeben, das so ein bisschen abzudämpfen, aber es war schon sehr hartnäckig. Wir haben im Backstage-Bereich gesessen, denn auf dem Stern Crime Day gab es ja ganz, ganz viele tolle Bühnen, verschiedene Autoren, verschiedene Speaker, ganz viele Crime-Leute, die sich da versammelt haben und Vorträge und Lesungen hatten. Und wir waren im Backstage-Bereich und da musste dann manchmal ein Tontechniker reinkommen und ja, das konnten wir nicht ganz unterbinden. Ich hoffe, es hat dich nicht allzu sehr gestört. Ich denke nicht, denn Charlotte und ich hatten wirklich ein wunderbares Gespräch und ich bin super happy darüber. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du nächste Woche wieder einschaltest, denn es geht super spannend weiter. Ich hatte ganze 3 volle Tage auf der Frankfurter Buchmesse und habe richtig coole Gespräche geführt. Unter anderem mit Ursula Poznanski, Andreas Winkelmann, Arno Strobel, Ingo Bott und vielen mehr. Da werden auf jeden Fall ganz, ganz viele tolle Interviews folgen. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, Abend, Morgen, Nacht. Ich weiß ja nicht, wann du diese Folge hier hörst und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin fühl dich gedrückt und bis zur nächsten Folge. Ciao!
Das war's mit der heutigen Folge Roxys Podcast. Schön, dass du heute dabei warst. Nächste Woche geht es weiter. Bis dahin kannst du dir gerne auch die letzten Folgen anhören. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu Roxys Podcast.